ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und an meiner Seite wie immer die Chefreporterin des Fokus-Magazins Anja Meyer. Hallo Anja.
Hallo lieber Malte.
Anja, was war das wieder für eine Woche für Friedrich Merz? Man kann es nicht anders sagen, aber der Kanzler und CDU-Vorsitzende, der tappt ja mal wieder in jedes rhetorische Fettnäpfchen, das sich ihm in den Weg stellt oder was er auch nur finden kann. Manchmal hat man das Gefühl, er sucht ja regelrecht die Fettnäpfchen. Fangen wir doch einfach mal mit dem Stadtbild an und Friedrich Merz.
Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Das Stadtbild. Was folgte, war die öffentliche Empörung, vor allem von links, von Menschen mit Wurzeln irgendwo auf der Welt, die seit langem hier wohnen, die sich schlicht angegangen fühlen. Aber Friedrich Merz wirkt eben mal wieder so, als ob ihn der Widerspruch regelrecht anstachelt. Ein paar Tage später sagt er dann das Folgende.
Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Und wenn unter diesen Kindern Töchter sind, dann fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort. Ich habe gar nichts zurückzunehmen. Im Gegenteil, ich unterstreiche es noch einmal.
Fragen Sie mal Ihre Töchter. Er hat das gestern nach Tagen so ein bisschen zurechtgerückt. Aber ist das, was wir da erlebt haben, wieder das Psychogramm von Friedrich Merz? Keine Schwäche zeigen, keine Fehler zugeben, koste es, was es wolle, Anja?
Naja, es ist das, was auch so ein bisschen zu befürchten stand und aber auch zu erwarten war, schon als er sich um den Parteivorsitz bemüht hat. Es ist ja so, wir haben vorher 16 Jahre Angela Merkel erlebt, die nun auch nicht gerade eine große Rhetorikerin war, das ist ja klar, ne? Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, aber sie war halt genau. In ihrer Wortwahl, ja. Und ihr war klar, sie ist die Kanzlerin von allen hier. Von allen, die hier sind, ob sie ihr passen oder nicht. Und da ist Merz einerseits recht ungenau und auch, glaube ich, so ein bisschen affektgetrieben. Und wenn ich das mal sagen darf, er ist der Bundeskanzler und in allem Respekt, aber auch ein bisschen eitel, glaube ich, manchmal. Und er glaubt, dass dann irgendwie, wenn ich mich ganz allgemein verständlich ausdrücke, dann wissen die, die ich meine, schon ganz genau Bescheid, dass es da aber viele Menschen gibt, die das vielleicht anders verstehen können, manche auch wollen, gebe ich zu. Das kommt ihm nicht in den Sinn und dieses Nachlegen, fragen Sie mal Ihre Töchter, also du hast wahrscheinlich noch Fragen, Malte, aber ich könnte da jetzt stundenlang drüber reden, weil das ist was, was mich so als Frau total triggert und auch ein bisschen, wir sind ja hier der Wahlkreis Ost, auch ein bisschen, ich habe in unserer Redaktionskonferenz, wir haben darüber natürlich diskutiert und es gibt auch andere, natürlich total andere Meinungen als meine, ja, so, das versteht es, aber ich habe gesagt, das ist im Grunde auch das, was man als Ostdeutsche seit 35 Jahren erlebt, ja, also dieses einmal im Jahr wird gefordert, dass irgendjemand die Mauer wieder hochzieht und gesagt, dass wir alle rechtsradikal sind und das sind so Pauschalisierungen, die Gesellschaft sehr stark spalten und ich glaube, das kann er sich nicht leisten, finde ich, aber das können wir uns auch als Gesellschaft nicht leisten. Jetzt höre ich erstmal auf. Wir sind ja noch am Anfang.
Ich werfe dir trotzdem noch mal einen hin. Nils Minkmar hat im Feuilleton der Süddeutschen das jetzt so geschrieben: Der Kanzler redet über was mit Migration, aber keiner weiß, was er gesagt hat oder was er sagen will eigentlich. Ist das das Problem? Wie du schon beschreibst, er sagt irgendwas und hinterher überlegt er, wie das ankommen könnte?
Ja, glaube ich schon, weil ich glaube, er ist auch nicht humorfrei. Also ich glaube, er erhält eine Menge davon, von so einfach mal sagen, wie es ist. Ja, das ist eigentlich auch etwas, was wir brauchen als Gesellschaft. Aber er ist nun mal der Kanzler, er muss schon ein bisschen vorher mal nachdenken. Und diese Äußerung, die er ja in meinem geliebten Heimatbundesland Brandenburg getätigt hat, er hat das so verknüpft, ne? Dieses Stadtbild und Abschiebung. Und das ist natürlich, ich weiß noch, dass ich bei Angela Merkel, so behäbig ich das oft fand, aber Rechtsstaat, ne? Das sind wir und das wollen wir auch sein und bleiben. Und das hat das so ein bisschen mal so weggeschoben. Wir machen das so hoppla hopp und hoppla hopp geht's eben nicht, weil das ist eine Frage der Würde.
Er hat ja dann offenbar auch gleich deinen Ministerpräsidenten noch so ein bisschen, das hat ja gleich abgefärbt, er hat ja ein paar Tage später dann gesagt, also wenn alle Extremisten aus der AfD rausgehen, wenn er die alle rausschmeißt, dann können wir über eine Zusammenarbeit reden. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, die Idee von Friedrich Merz dahinter, dass wie er es wieder formuliert hat, geht es wieder darum, das Law and Order Feld zu besetzen, damit man es der AfD nicht überlässt?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass es nur ein Affekt war, sondern dass die Union sich entschieden hat, stärker da reinzuspringen in die Auseinandersetzung. Das, finde ich, kann man der Union oder dem Kanzler direkt jetzt auch nicht verübeln. Das finde ich richtig, weil man kann ja nicht immerzu nur so sich vorführen lassen und die anderen, also wir reden ja dann von der AfD, es ist das erklärte Ziel der AfD, die Union zu zerstören, erst recht vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland im nächsten Jahr. Und da muss die Union sich auch wehren können. Aber man wünscht sich natürlich dann doch jemanden in der ersten Reihe, der das auf eine menschenfreundliche und ich glaube überhaupt nicht, ich glaube, der ist unheimlich schlau und so, ja. Das ist überhaupt nicht, ich sage jetzt nicht so eine klügere Art, ja, das lege ja so nahe. Ich meine einfach eine integrierende Art, also eine, die die Leute mitnimmt. Das, was ein Kanzler verspricht am Anfang jeder seiner Amtszeiten, nämlich ich bin für alle der Kanzler oder die Kanzlerin war es ja 16 Jahre.
Tja, ob und wie das klappen kann, wie man es vielleicht besser machen könnte, das wird er gleich so bestimmt nicht formulieren. Aber wir wollen das mit einem Mann besprechen, der sich dieser Auseinandersetzung gerade mit der AfD schon nicht nur länger, sondern lange stellen muss, sich ihr auch stellt, dem die AfD auch schon mal quasi zu Hause auf die Pelle rücken wollte, der aber trotz allem bei seinen Positionen bleibt, die, ich sag's mal frei heraus, durchaus konservativ nennen kann, oder Götz Ulrich?
In einigen Teilen ja, in anderen sind sie vielleicht christlich-liberal.
Herr Ulrich, lassen Sie uns beim Stadtbild bleiben. Sie sind ja nicht nur Vizepräsident des Deutschen Landkreistages, im Hauptberuf sind Sie vor allem Landrat des Burgenlandkreises im Süden Sachsen-Anhalts. Also wenn Sie durch Ihre Kreisstadt Naumburg gehen, wenn Sie durch Zeitz gehen, wenn Sie durch Lützen laufen, können Sie dann mit dieser Stadtbildbeschreibung Ihres Parteivorsitzenden irgendetwas anfangen?
Gut, der Burgenlandkreis, der deckt die ländliche Fläche zwischen Leipzig und Jena ab. Und wenn ich da an das Stadtbild schaue, dann sehe ich erstmal eine Entwicklung in den letzten 35 Jahren, die erfreulich ist, weil sich eben das Stadtbild farblich gestaltet hat, neue Fassaden dazugekommen sind. Die Städte haben sich vielleicht nicht zu blühenden Landschaften, aber doch sehr ansehnlich entwickelt. Wenn ich in Naumburg die Beamtenstadt mir anschaue, die Tourismusregion Saale-Unstrut. Aber ich glaube, das hat er nicht gemeint, sondern hat etwas anderes gemeint. Da ist es so, dass die ländlichen Räume, die wirklich zutiefst ländlichen Räume, davon sozusagen nicht betroffen sind. Aber wenn ich in die Mittelzentren schaue, Sie haben ja Städtenamen genannt. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Weißenfels, eine Stadt mit 40.000 Einwohnern, die größte Stadt in meinem Landkreis. Da gibt es einen ganzen Stadtteil, der ist stark migrantisch geprägt. Die Neustadt mit einem Ausländeranteil, ich kann Ihnen jetzt nicht statistisch ganz genau sagen, aber um die 50%. Und das hat natürlich Gründe und das nehmen Menschen wahr. Da gibt es Einheimische, die dann aus dem Stadtteil weggezogen sind. Es gibt EU-Ausländer, die zugezogen sind. Das hat alles seine Gründe, aber es gab auch hier Veränderungen.
Wie finden Sie denn das Managen dieses Konflikts? Also, weil was ich hier beobachte in Berlin ist ja, ja, da versammeln sich dann die üblichen, also Sie wissen schon, ich hasse dieses Wort, ich sag's jetzt einmal, ich meine es aber nicht so, linke Blase quasi vor der CDU-Zentrale. Hat er das mit eingepreist oder, also können Sie sich vorstellen, Sie sind ja nicht in seinem Kopf, aber ist das eine gute Strategie und wie bewerten Sie die?
Sie haben vorhin gesagt, der Bundeskanzler sei klug, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es mit Bedacht gesagt ist. Insofern könnte es eingepreist sein, aber mich stört generell, dass man jetzt nun Tage und vielleicht wochenlang über zwei oder drei Sätze sich erregt oder auch ständig darüber berichtet und das immer wieder aufgreift. Die Themen, die letztlich dahinter stehen, die sind dennoch wichtig. Und deshalb sollte man lieber über die Inhalte reden, als jetzt die Frage, ob das alles strategisch richtig durchdacht ist. Das kann ich als kleiner Landrat am Ende gar nicht beurteilen. Mit solchen Fragen beschäftige ich mich kaum.
Aber dann frage ich doch mal den kleinen Landrat Ihrer Heimat, der Süden Sachsen-Anhalts. Der ist ja schon seit längerem regelrecht eine Hochburg der AfD. Bei der Bundestagswahl kam die selbsternannte Alternative auf über 42%. Zählt man das BSW jetzt nochmal mit 11% dazu, dann haben wir also eine absolute Mehrheit für populistische Parteien. CDU, SPD, FDP, Grüne in ihrer Heimat, die klassischen Parteien der Mitte, kommen gerade noch auf ein Drittel der Stimmen, zwei Drittel nicht mehr bei der Mitte. Was läuft da falsch bei Ihnen?
Sie haben jetzt die Zahlen der Bundestagswahl genannt. Wir hatten kürzlich auch Kommunalwahlen. Da sieht es etwas anders aus. Da gibt es in Sachsen-Anhalt drei Regionen, in denen die AfD nicht stärkste Kraft geworden ist. Das war der Harz, das war Wittenberg, also da, wo unser Ministerpräsident auch lebt und herkommt. Und das war der Burgenlandkreis. Also ich glaube, hier liegt natürlich beim Wähler auch, wenn Sie von der Bundestagswahl reden, ein klarer Fokus auf dem, wie man die Bundespolitik sieht und wie man sich entscheidet. Und wenn man jetzt die Landesebene betrachtet oder die Kommunalebene, sieht es etwas anders aus.
Insofern lassen Sie mich kurz da reingrätschen. Der Vorsprung ist hauchdünn von CDU zur AfD, auch bei Ihnen. Also wir reden auch bei knapp um die 30%.
Ich will das Problem nicht kleinreden, ja. Um Gottes Willen. Das ist groß genug. Das sehe ich jeden Monat im Kreistag sitzen. Aber es gibt noch eine Differenzierung der unterschiedlichen politischen Ebenen. Und wenn Sie fragen, was läuft da schief? Das ist jetzt ein Thema, das ist so erschöpfend, oder dass wir da sehr lange drüber reden müssen. Unzufriedenheiten, Unsicherheiten, Zukunftsängste der Bevölkerung, vielleicht auch Fehler in der im Verhalten von Politik generell. Ich habe gestern zufällig in der ARD eine neue Umfrage gelesen. Da gab es einen Demokratiemonitor und da war sozusagen der kritischste Block, der zu der Frage, Politiker nehmen sich mehr Rechte heraus als normale Bürger. Und da ging es also weniger um politische Inhalte als sozusagen das Erscheinungsbild der Politik insgesamt. Ich lese da eine gewisse Form von vielleicht Abnutzung der demokratischen Form, wie wir sie seit im Osten 35 Jahren und im Westen noch länger wahrgenommen haben, und vielleicht eine Verselbstständigung von Politikblasen, die vielleicht Frau Meyer etwas besser in Berlin kennt als ich im Burgenlandkreis.
Ja, also da stimme ich Ihnen zu. Ich bin öfter ein bisschen irritiert, gerade auch so über, die Menschen sind auf Social Media. Ich finde diese Selfies in schönen Kleidern und eleganten Anzügen und so auch schwierig. Ich finde auch, dass ein Kanzler, der in der BKA, also Bundeskriminalamt, bewachten Limousine durch die Lande fährt und dann sozusagen an das, ans Bauchgefühl appelliert, schwierig. Ja, das ist auch dieses Wabernde, es ist zu groß für das, was er eigentlich meint. Also ich kann ja wie der Kanzler Ich-Empirie betreiben. Ich wohne ziemlich weit draußen außerhalb Berlins, fahre viel in der Dunkelheit S-Bahn. Es sind auch nicht nur, wir haben sehr viele Migranten hier draußen in unserem Ortsteil. Die sind eher ruhig, auch wenn sie ein bisschen zu laut telefonieren. Schwierig sind diese Männerjungs, die dann irgendwie betrunken vom Weihnachtsmarkt kommen und den ganzen Wagen quasi in Spannung bringen. Das sind so Sachen, darüber könnte man reden, wie wir im Miteinander hier sind und welche Verbindung eigentlich die politische Klasse zu den Bedarfen der Bevölkerung haben. Das ist das eine. Aber ich muss auch mal sagen, es wird bei Ihnen nicht anders sein. Ich nehme Politikerinnen und Politiker ganz, ganz überwiegend als extrem fleißig, wenig Schlaf, Aufgabe des persönlichen Raums, ja, Erkennbarkeit und so. Das sind alles Preise, die bezahlen. Und ich kenne eigentlich auch so gut wie niemanden, der Böses will. Das muss man einfach mal sagen. Also der Beruf des Politikers als Selbstzweck, sich super zu finden, dafür ist er nicht attraktiv genug und auch nicht gut genug bezahlt. Also da spreche ich auch immer dagegen, weil mich wundert diese Umfrage, die Sie gerade anführen. Ich nehme das so gar nicht wahr und ich werde auch nicht müde, das anders zu erzählen.
Ich will gar nicht die Arbeit der Politiker in Berlin oder anderswo kritisieren. Im weitesten Sinne gehören auch die Landräte zu den Politikern dazu.
Absolut.
Es ist, ich glaube, eher ist auch nicht die Frage der Quantitäten, sondern der Frage der Qualitäten und des Wie und Wo ich diese viele Arbeit erbringe. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn ich jetzt als Bundespolitiker mich jeden Abend von einem Empfang einer Lobbygruppe zum nächsten bewege, dann bin ich trotzdem erschöpft habe meine Zeit natürlich auch intensiv verbracht. Oder ich bewege mich in den Zeiten, die mir sozusagen als Abgeordneter eines Wahlkreises zur Verfügung stehen, dann auch im Wahlkreis, nehme die Stimmung im Wahlkreis auf und versuche, und das ist ja auch eine Pflicht eines Wahlkreisabgeordneten, die Region in Berlin so zu repräsentieren, dass ich eben Probleme der Region in Berlin auch löse. Und da nehme ich sehr unterschiedliches Handeln wahr. Und ich glaube, dass eben die Menschen vor Ort oft den Eindruck haben, da sind Leute, die sind in einer solchen Blase gefangen. Das ist vielleicht noch nicht mal ein Vorwurf, sondern erstmal eine Feststellung. Vielleicht ist es auch ein gewisser Automatismus. Und es wird eine zunehmende Distanz der Politik dann zu den Menschen festgestellt. Diejenigen, die das durchbrechen, glaube ich, ich kenne da auch Abgeordnete zum Beispiel im Landtag, die werden da ganz anders wahrgenommen. Auf die würde vielleicht diese Umfrage dann auch und dieses Ergebnis auch nicht zutreffen.
Darf ich noch mal eine Nachfrage stellen an Sie als Landrat? Woran bemisst sich denn Ihrer Wahrnehmung nach die Bewertung der politischen Vertreter durch die Bürger? Also sind das Kitas, sind das Straßen, sind das was nehmen Sie wahr? Was ist Ihren Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis am wichtigsten?
Das ist jetzt im Burgenlandkreis natürlich sehr speziell, weil wir ein Landkreis sind, der aus der Kohle aussteigt. Da gibt es also die Braunkohleregionen, die genau darauf schauen, ob dieser Ausstieg gelingt und ob die Menschen, die bisher da eine Zukunft hatten, die Familien, die Unternehmen, ob die in einem anderen wirtschaftlichen Sektor Fuß fassen können, das treibt die Leute, glaube ich, schon um. Und dann sind es aber die generellen Erscheinungen, die wir überall haben, zumindest in Ostdeutschland, nicht funktionierendes Bildungssystem, Unterrichtsausfälle in Größenordnung. Wem gelingt es denn, zum Beispiel in der Landespolitik, da so gegenzusteuern, dass diese Wahrnehmung und die Realität, ist es ja der Menschen, der fünfte Unterrichtstag findet oft nicht statt, weil es nicht genügend Lehrer gibt, da gegenzusteuern und da ist genügend zu tun, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Also Bildung, Sicherheit, Lohn und Brot, Auskommen einfach.
Naja, Lohn und Brot, das klingt so, als ob die Menschen sozusagen vor der Frage hungern oder nicht hungern stehen.
Nein.
Es ist eher so, dass nach 35 Jahren eben im Osten Menschen vielleicht endlich in einem gewissen Wohlstand angekommen sind, nach vielen Schwierigkeiten, die in den Familien herrschten, Arbeitslosigkeit und so weiter. Und jetzt natürlich die Sorge und die Angst groß ist, dass durch Veränderungen im globalen und im nationalen, im europäischen, Klimaveränderungen, Energiekrisen und so weiter, dieser kleine Wohlstand wieder verloren gehen könnte. Und diejenigen, die am ehesten versprechen, dass alles so bleibt, wie es mal war oder wieder so kommt, wie es bis vor wenigen Jahren gewesen sei, die kriegen viel Zuspruch. Und diejenigen, die schon länger regieren, die aber jetzt sozusagen die aktuellen Probleme noch nicht gelöst haben, die werden sehr kritisch gesehen.
Wie häufig kriegen Sie wiedergespiegelt, das war ja so ein bisschen Teil dieser Stadtbilddebatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe verstanden, was Friedrich Merz sagen wollte. Dann ging aber diese Empörungswelle wieder los. Kriegen Sie häufiger auch gespiegelt, wenn Sie aus Magdeburg kommen oder sonst woher, ihr beschäftigt euch mit Dingen, die nicht unsere sind, also die nicht unsere Probleme abdecken. Ihr spiegelt da in euren Eliten irgendwas ab, wie beispielsweise bei dieser Stadtbilddebatte, wo dann eine Empörung sich losbricht, die gar nicht mit dem gefühlten Problem noch übereinstimmt?
Also ich glaube zum Beispiel bei dieser Stadtbilddiskussion ist das eine Diskussion, die die Menschen vor Ort in keinster Weise in diesem Umfang führen und das so dramatisch wahrnehmen, als dass in der Politik, in der Medienöffentlichkeit jetzt ausgetragen wird, weil die Probleme, die die wahrnehmen, nicht die Diskussion über die Probleme sind, sondern die Forderung, diese Probleme auch zu lösen. Und da gibt es eben doch erhebliche Defizite, wenn ich nochmal das Thema Bildung nennen darf. Wie viele Jahre reden wir jetzt davon, dass es Unterrichtsausfall in den Schulen gibt? Wie sehen denn jetzt Übergangslösungen aus, bis die demografische Veränderung, die wieder zu weniger Schülern führt, das Problem sozusagen von selber löst? was ist da an bürokratischen Hürden geschaffen worden, um Schulen den Weg dahin zu verbauen, statt zu ermöglichen. Das sind so Dinge, darüber wollen die Leute vielleicht gar nicht im Detail reden, aber sie wollen die Lösung dazu sehen.
Das heißt, das ist die Frage nach beispielsweise unter anderem auch der Schultoilette, die seit 35 Jahren nicht instand gesetzt worden ist. Aber die Menschen sehen, dass für Bankenrettung oder die Ukraine Milliarden da sind, wo ihnen immer erzählt wird, wir haben kein Geld. Ist es das?
Das kann es auch sein. Die Sorge, dass das Geld an vermeintlich der falschen Stelle ausgegeben wird, der Meinung bin ich überhaupt nicht. Aber es ist mehr sozusagen, es ist nicht die Toilette, sondern es ist das Funktionieren, um am Beispiel Schule zu bleiben, des Bildungssystems in Gänze. Also auch in einer schlecht baulich funktional ausgestatteten Schule könnte ja hervorragende Bildung funktionieren und umgekehrt. Wir haben ja sehr viele mittlerweile gut sanierte Schulen und aus dem Sondervermögen werden jetzt die letzten auch noch hervorragend hergerichtet. Wenn dann dort aber kein Unterricht stattfindet, nützt auch die sauberste Toilette nichts. Und das Entscheidende ist ja, diese Bildung voranzubringen. Und da sind wir eben, ich komme jetzt aus Sachsen-Anhalt, mit relativ wenig Schulabschlüssen, die erzielt werden, da jetzt noch nicht gerade ganz vorne im bundesweiten Vergleich.
Also im Grunde geht es auch um Chancengerechtigkeit, oder? Also um Zukunft. Denn das ist schon, also wenn man so mit Handwerkern spricht und so, dass dieses Bildungsdefizit bei vielen Kindern ist schon ziemlich heftig. Und so wie Sie es beschreiben, könnte die schönste neue Turnhalle das nicht beheben, wenn die Lehrer nicht da sind. Ist das richtig so formuliert oder verstanden?
Ja. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, um das zu lösen, wenn ich jetzt nicht genügend Lehrer habe. Aber dann kommen wir eben zu dem nächsten Problem. Das sind dann bürokratische Hürden, Dinge, die den Schulen an Möglichkeiten genommen werden, da schnell und vor Ort gegenzusteuern. Wir haben zu viele Ebenen, die in den Verwaltungen mitreden. Und am Ende wird es zerredet und so lange hin und her geschoben, dass die Ergebnisse dann für die Wählerinnen und Wähler unbefriedigend sind.
Aber da sind wir doch bei einem Punkt, da will ich Ihnen gar nicht zu nahe treten, aber den ich seit 20, 30 Jahren immer wieder höre. Jetzt die ganz einfache, banale Frage, weil Sie das lange genug machen, um uns erklären zu können, warum das so ist. Warum ist es denn so? Also warum, dass die Problembeschreibung, dass zu viele Ebenen damit beschäftigt sind, dann wird hier ein Arbeitskreis gegründet, hat man am Koalitionsvertrag auch wieder gesehen, dann wurde hier eine Arbeitsgruppe gemacht, dann gibt es eine Rentenarbeitsgruppe, dann gibt es eine Pflegearbeitsgruppe. Also die Probleme sind ja alle seit langem bekannt und seit langem gab es ganz viele Arbeitsgruppen, die darüber beraten haben. Warum entscheidet keiner mehr was? Warum gibt es diese ganzen Ebenen? Warum gelingt es nicht, da mal reinzugrätschen?
Das sind jetzt zwei Themenkomplexe. Das eine sind lange Diskussionen und Arbeitsgruppen, die sich um inhaltliche Entscheidungen bemühen oder sich vielleicht manchmal auch darum drücken. Denn es wird natürlich überall gesagt, wir müssen jetzt mal entscheiden. Aber die konkrete Entscheidung als solche kann natürlich auch zu Entrüstung, negativem Wählerverhalten führen. Und der eine oder andere oder ganz viele oder ganz überwiegend machen sich natürlich auch Gedanken darüber, wenn ich jetzt die für das Wohl des Landes und der Bevölkerung richtige Entscheidung treffe, ist das auch dieselbe Entscheidung, die sozusagen ein Wahlverhalten dann bei der nächsten Wahl hervorruft, dass die jetzt Regierenden hinwegfegt. Und das andere ist aber der Themenkomplex Bürokratie. Das muss nicht unmittelbar was miteinander zu tun haben. Und da könnte ich natürlich jetzt als Landrat ganz viel meine Erfahrungen berichten. Aber wir haben, um jetzt mal im Föderalismus der Bundesländer erstmal zu bleiben, wir haben dort zu viele Ebenen, die sich gegenseitig kontrollieren und überwachen. Ich würde sagen, wir im Osten Deutschlands haben da auch eine gewisse Bürde aus der Vorwendezeit mit in die Nachwendezeit genommen. So dieses Misstrauen von, wir müssen uns doch immer gegenseitig kontrollieren. Das dürfen keine Fehler entstehen und da muss es nochmal eine Ebene geben, die die Ebene darüber nochmal überprüft. Und davon müssen wir uns trennen, weil wir uns diesen bürokratischen Apparat aus verschiedensten Gründen nicht mehr leisten können. Finanziell nicht. Das ist einfach zu teuer. Wir bezahlen zu viel Personal dafür. Aber eben auch von den zeitlichen Abläufen. Abläufen nicht. Die Menschen akzeptieren das nicht mehr. Die Unternehmen sind nicht bereit, Monate oder Jahre lang auf eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung oder einen Planfeststellungsbeschluss zu warten. Und international sehen wir ja, wir kommen damit auch nicht mehr vorwärts. Wir verwalten uns zu Tode. Und das hieße zum Beispiel, ich komme aus Sachsen-Anhalt, dass wir eben darüber nachdenken müssen, dass wir aus einem Drei-Ebenen-Bundesland in der Verwaltung eine Ebene, die kontrolliert und überwacht, herausnehmen. Das heißt, schnellere Entscheidungen, die dann auch vor Ort getroffen werden müssen, mehr Verantwortung auch derer, die dann treffen. Aber das heißt eben, es geht schneller und es muss weniger gefragt werden.
Welche Ebene wäre denn das, die Sie wegnehmen würden?
Also wir haben uns zum Beispiel als Landkreistag immer wieder dafür ausgesprochen, dass die mittlere Verwaltungsebene, die eben so, wir nennen das die Rechts- und Fachaufsicht über die Landkreise und Gemeinden wahrnimmt, dass die herausgenommen werden kann. Wenn Sie sich zum Beispiel Schleswig-Holstein anschauen, etwa genauso groß wie Thüringen oder wie Sachsen-Anhalt, da gibt es diese mittlere Ebene nicht. Und das Land ist, soweit ich weiß, noch nicht in der Nordsee irgendwie untergegangen, sondern es funktioniert auch mit deutlich weniger Verwaltungsapparat.
Interessant. Und das ist möglich? Davon habe ich noch gar nichts mitgekriegt. Das ist interessant. Also das könnte das Land sich selbst verordnen?
Natürlich. Also es gibt auch Bundesländer, die sind diesen Weg gegangen und haben solche Verwaltungsebenen herausgenommen. Und ich glaube eben, dass wir im Osten 35 Jahre nach der Wende die kommunale Selbstverwaltung so aufgestellt und aufgebaut haben, dass man uns zutrauen kann, dass die Gemeindeverwaltung, die Stadtverwaltung, die Landratsämter in der Lage sind, die Entscheidung vor Ort auch ohne die Kontrolle der Kontrolle durchzuführen. Es ist ja nicht so, dass es da nichts mehr gäbe. Es gäbe immer noch eine Aufsicht im Ministerium, es gäbe immer noch ein Rechnungsprüfungsamt, ein Landesrechnungshof und so weiter. Aber wir könnten hier Ebenen sparen und könnten schneller, zügiger entscheiden. Das wäre im Interesse auch der Bevölkerung.
Bleiben wir bei Sachsen-Anhalt. Sie haben in einem Jahr Landtagswahl. Es ist ja zumindest nicht undenkbar, dass die AfD die absolute Mehrheit der Mandate gewinnt bei dieser Wahl Anfang September. Letzte Umfrage 40%, da ist es nicht mehr weit. Aber bevor wir uns einer Strategie widmen, wie man das Ganze verhindern könnte, wenn man denn will, ein Argument, was die Rechtsaußen erfolgreich macht, ist ihr Stil. Professor Tarek Aboutchadi erforscht an der Universität Oxford Rechtsextremismus überall in Westeuropa. Der hat sich also angeguckt, wie überall in Westeuropa die rechtsextremistischen Parteien, der frühere Front National, jetzt Rassemblement National in Frankreich, die PFF von Geert Wilders in den Niederlanden, Giorgia Meloni in Italien etc. pp., wie die denn vorgegangen sind, und hat das auch mit unserer AfD abgeglichen und kommt zu folgendem Ergebnis.
Die Rechte hat keine Angst davor, gehasst zu werden oder Widerstand und Ausgrenzung zu erfahren. Und das ist ein großer Vorteil in dem momentanen medialen politischen Raum. Ja, ich glaube, die Grünen haben sehr viel ihrer Position aufgegeben, aus eigentlich der Sorge, oh, jetzt gibt es da ein paar Leute, die uns weniger wollen. In Klammern, das sagt sich sehr leicht als jemand, der nicht aktiv politisch ist. Aber wenn man sagt, warum sind die Rechten da gerade erfolgreich, ist, weil die so unbeirrt sind in allem dem, was sie sagen. Und weil das, glaube ich, sehr verfängt mit den Leuten, völlig egal, was der konkrete Konzept ist.
Deckt das Ihre Erfahrung, Herr Ulrich?
Es ist, glaube ich, einfach für Parteien oder Gruppen, die noch nie regiert haben, noch nie regieren mussten. Gott sei Dank kann ich bei der AfD sagen, aber strikte Positionen zu vertreten gegenüber denjenigen, die im Moment Verantwortung haben und die dann in einem Spannungsfeld sind zwischen die richtigen Entscheidungen treffen, die für die mittel- und langfristige Entwicklung eines Landes wichtig sind, und gleichzeitig dabei aber auch die Wählerschaft nicht zu verlieren. Ich glaube, das ist ein Unterschied, ob ich aus einer harten, ausschließlichen Opposition heraus agiere oder eben schon mal in Verantwortung war oder bin. Das soll aber jetzt kein Argument dafür sein, zu sagen, das wäre jetzt vielleicht die nächste Frage, dann müsste man mal die AfD in die Verantwortung nehmen. Sondern es ist vielleicht eher ein Argument dafür zu sagen, wir sollten vielleicht mal den Blick auf die ständig durchgeführten Umfrageergebnisse beiseite legen und die Entscheidungen, die wirklich notwendig sind, treffen. Ob das jetzt im Land ist, ich habe das mit dieser Zweistufigkeit der Verwaltung besprochen, oder in den großen Themen, die auf Bundesebene getroffen sind, das vielleicht auch mal durchziehen. Auch auf die Gefahr hin, dass es zunächst mal zu Aufschrei, Diskussion oder auch zu abfallenden Umfrageergebnissen kommt. Wenn es doch aber das Richtige für das Land ist, heißt das dann auch sozusagen mal die eigene Funktion notfalls in Frage zu stellen und zu sagen, okay, wenn ich dafür abgewählt werde, dann ist es zwar für mich traurig, aber es war die richtige Entscheidung.
Aber ist der Zug nicht abgefahren? Also wir reden ein Jahr vor der Landtagswahl über ein Verhältnis 26 zu 40 aus der Sicht Ihrer Partei, der CDU, zur AfD. Wenn die jetzt noch so ein Ding angehen würde, wo der Aufschrei hinterher groß ist und der Protest groß ist, dann brauchen sie doch gar nicht mehr anzutreten. Also wäre das nicht was, wo man sagen würde, dass, wenn es nochmal gut geht, machen wir das als erstes in der nächsten Legislatur?
Klar, das war jetzt auch nicht in Bezug auf die Landtagswahl in einem Bundesland die Vorwahlstrategie, sondern es war jetzt eine generelle Antwort zu der Frage, ob eine Partei, die AfD, die sehr radikale, harte Position vertritt, egal ob sie dafür kritisiert wird oder nicht, im Verhältnis zu Parteien, die gerade an der Regierung sind, oder was der Unterschied dazu ist. Klar, vor einer Wahl sollte man sich auf Themen konzentrieren, von denen man glaubt, dass man sie zügig nach der Wahl auch lösen kann. Und das sind in der Landespolitik eben klassische Felder der Landespolitik, da gehört die Bildungspolitik eben zum Kern dazu.
Dann bringe ich doch kurz, Anja, auch bei dir den Puls ein bisschen nach oben, ein bisschen Feuer in die Bude und frage, warum sollte man denn das mit der AfD nicht einfach mal ausprobieren? Ich könnte ja sagen, mit der PDS hat das super funktioniert. Ich kann mich noch gut erinnern, als sie das erste Mal mitregiert hat, in Mecklenburg-Vorpommern sind sie, glaube ich, mit 24-25% reingegangen. Nach 4 Jahren, als sie festgestellt haben, sie können das Geld auch nicht drucken, blieben noch 16 über. Also fast ein Drittel weniger. Ist es nicht eine Blaupause, mit ein bisschen Selbstbewusstsein zu sagen, okay, jetzt lassen wir die AfD auch mal vorführen, dass sie nicht von heute auf morgen, was weiß ich, 1 Million Ausländer abschieben kann, wie sie es immer postuliert?
Die Frage geht an Sie, glaube ich, Herr Ulrich.
Ach, die geht an Sie?
Ja, die geht an Sie.
Ach so, ich hatte verstanden, dass die an Frau Meier geht. Okay.
Nee, aber der Malte kennt mich ja, der weiß schon, wo ich immer so ein bisschen zucke.
Okay. Die Grundvoraussetzung dafür, dass man eine Partei in eine Regierung nimmt und sie vielleicht dadurch auch entzaubern könnte oder mit den Realitäten konfrontiert, wäre, dass die maßgeblichen Akteure dieser Partei dass man sicher sein kann, sie bewegen sich auf dem Boden des Grundgesetzes. Oder noch einfacher formuliert, dass sie zumindest die grundlegenden Werte des Grundgesetzes, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, Demokratieprinzip wahren, schützen und, wie wir es immer in den Eiden schwören, verteidigen. So, und da sehe ich eben, dass maßgebliche Akteure dieser Partei im Verdacht stehen, das eben nicht zu tun, dass sie stark zu Akteuren der weltweit blinken und gucken und sie auch von denen begeistert sind, die autoritär unterwegs sind. Und wenn man sich überlegt, dass dann vielleicht das Rechtsstaatsprinzip, die Beachtung gerichtlicher Entscheidungen oder Ähnliches dann in Frage gestellt würde, auch bei uns, dann ist die Gefahr dessen, was sich daraus ergibt, ganz schön hoch im Verhältnis zur Entzauberung dieser Partei in Regierungsverantwortung. Und deshalb glaube ich, hat der Brandenburger Ministerpräsident gar nicht Unrecht, wenn er sagt, erst wenn diese extremen Elemente oder Personen, möchte ich sie nennen, aus der AfD eliminiert würden, kann man auch mit dieser dann rechtspopulistischen, aber auf dem Boden des Grundgesetzes stehenden Partei solche Versuche wagen. Und solange das nicht der Fall ist, kann man es eben dann nicht tun. Mhm.
Dem stimme ich zu. Diese Argumentation von Dietmar Woidke ist auch nicht neu. Das sagt er eigentlich immer wieder, weil er immer auch mal gefragt wird, warum grenzen Sie die AfD aus? Also so kann man es ja auch formulieren, ne? Und er sagt immer, ja Leute, aber das ist vor allem erstmal euer Problem, ja? Und geht eben auch um Demokratiefähigkeit und Rechtsstaatlichkeit ein. Ich muss daran denken, wir haben hier auch gerade Kommunalwahlen gehabt in Brandenburg und ich habe noch die CDU-Bürgermeisterin von Bad Freienwalde, Frau Heidemann im Ohr, die gesagt hat, da ging es auch darum, sie hat ganz knapp gewonnen gegen die AfD. Sie komme nicht umhin, den parlamentarischen Dialog zu suchen. Zusammenarbeit sei aber etwas anderes, ja. Also dieser Begriff der Zusammenarbeit oder der Toleranz. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Also Frau Heidemann sagt, bei ihr ist die AfD quasi barsch und unkooperativ. Ja? Was wäre, wenn es eine AfD plötzlich gäbe, die konstruktiv wäre? Wäre das hilfreich oder verheerend? Also die Inhalte bleiben quasi, die Verfasstheit der Partei bliebe gleich, ja, aber plötzlich wären sie nett und würden mitmachen. Was würde das die CDU in große Schwierigkeiten bringen oder wie sehen Sie das?
Naja, diese Eventualität, die gibt es ja in vielen Stadt- und Gemeinderäten, in Kreistagen, wo dann die Vertreter anderer Parteien sagen, wieso, das ist mein Nachbar oder den kenne ich, der stammt sogar aus meiner Partei. Ich komme mit dem gut klar, wir können über alles reden und deshalb gehe ich auch nicht in eine Konfrontation zu ihm, sondern die agieren damit. Das Problem, glaube ich, wird dann klarer, wenn man sich genauer anschaut, wie sich diese vermeintlich pflegeleichten Akteure in der Politik letztlich insgesamt zu ihrer Partei bekennen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben im Burgenlandkreis eine AfD-Fraktion, ziemlich stark, die zweitstärkste im Kreistag. Aber wir pflegen einen, wie ich glaube, vernünftigen Ton. Wenn die AfD mir eine sachliche Frage stellt, dann bekommen sie von mir nicht irgendwie eine freche Antwort und ich erkläre ihnen, dass ich mit ihnen nicht rede und sie ausgrenze, sondern ich beantworte die Frage so gut ich kann. Ich recherchiere gegebenenfalls nach und die bekommen eine saubere, klare, sachliche Antwort. Das ist vielleicht mit, wie Sie sagen, parlamentarischer Umgang gemeint, den man da pflegen kann. Wenn ich mir aber anschaue, dass sozusagen dieselben, die mir diese vermeintlich sachliche Frage stellen, dann in ihrem eigenen Auftreten, zum Beispiel in den sozialen Medien, Dinge verteilen, teilen oder sich dazu erklären, die eben weit über die Regeln unseres Grundgesetzes hinausgehen. Ich könnte zum Beispiel die Fraktionsvorsitzende bei mir im Kreistag nehmen. Das ist eine junge Frau, die ist zum Beispiel auch für den sogenannten Deutschlandkurier tätig. Eine der AfD sehr nahestehende Online-Magazin. Da wird alles Mögliche geteilt. Unser Auftrag zum Beispiel, ich habe das hier mal vorliegen, kann nur der ganz große Systemwechsel sein. Das sagt dieses Medium, dafür steht sie. Oder die Union muss sterben, damit Deutschland leben kann. Dann sind es dieselben Personen, die mir sozusagen freundlich entgegentreten, mit denen ich auch in der Sache rede, aber denen ich jetzt keine Verantwortung im Sinne einer Regierungsverantwortung im Bund, im Land oder auch im Sinne einer Führungsverantwortung in Gemeinden oder Landkreisen übergeben würde. Das wäre gefährlich.
Danke für diese offene Antwort, ja.
Hören wir doch mal, ich habe Ulrike Heidemann auch hier als Ton vorliegen. Die hat an diesem Donnerstagmorgen eine Diskussion im Deutschlandfunk geführt und sie beschreibt genau das, was Sie gerade gesagt haben. Im parlamentarischen Rahmen rede ich mit denen von der AfD, nur im parlamentarischen Rahmen. Ich bemühe mich auch um die im Sinne von, ich beantworte die Anfragen, aber sie beobachtet das Folgende und ich würde sie hinterher mal fragen, ob das ein Eindruck ist, den Sie teilen.
Ja, es gibt dieses grundsätzliche Misstrauen zum Beispiel auch gegen alle Beschlussvorlagen, die aus der Verwaltung kommen. Die werden abgelehnt ohne Begründung und ich frage danach, warum? Was ist mit dieser Beschlussvorlage nicht in Ordnung? Was können wir tun, damit Sie da mit uns in die Diskussion gehen?
Das heißt aber, Sie werden also auch mit den AfD-Vertretern in den Dialog treten?
Das müssen wir im parlamentarischen Raum. Über 40% Wählerschaft. Wir müssen mit denen reden und wir müssen aber einen Weg finden, eben wirklich diese Gesprächsebene wieder in den Bereich dessen zu holen, was eben wirklich auch respektvoller Umgang und Anstand eben mit sich bringen und nicht diese AfD-Narrative zu bedienen.
Die gerade gewählte Bürgermeisterin von Bad Freienwalde in Brandenburg. Herr Ulrich, ist es genau der Punkt, das, was Sie anspricht, wo Sie aber gleichzeitig sagen, Sie haben ja die Zitate von den Kollegen, die Sie da im Kreistag sitzen haben, vorgelesen. Wie schwer fällt es einem mit so Leuten, die solche Dinge sagen, wir brauchen den ganz großen Systemwechsel, mit denen, ich sag mal, konstruktiv umzugehen?
Man hat diesen Umstand immer im Hinterkopf, das ist klar. Ich glaube trotzdem, dass es für den Umgang innerhalb der Gremien, der Stadträte, der Kreisräte, der Ausschüsse, die da stattfinden, wichtig ist, dass man einen vernünftigen Ton pflegt und dass man sachliche Fragen auch beantwortet. Das ist ja keine Form der Zusammenarbeit, sondern dazu bin ich als Landrat oder als Bürgermeister verpflichtet, solche Antworten zu geben. Und ich stelle fest, dass wenn diese Gremien, was es immer mal wieder gibt, ja nicht öffentlich tagen, es gibt Ausschussteile, die sind öffentlich, andere Ausschussteile sind nicht öffentlich. Es gibt Gremien in kreislichen Unternehmen, die generell nicht öffentlich tagen. Da gibt es breite Zustimmung zu ganz vielen kommunalen Themen, ohne dass es dazu einer Absprache mit der AfD bedürfte. Die stimmen damit ja. In dem Moment, wo sozusagen die Öffentlichkeit hinzutritt und man eine Bühne vermutet, kehrt sich dieses Verhalten bei denselben Personen um und man geht in der Regel in eine, so nehme ich es bei uns wahr, Fundamentalopposition. Also es wird nahezu alles rundweg abgelehnt und das meiste auch ohne Begründung. Und damit wird für mich auch deutlich, dass es in diesem Fall dann eben nicht mehr um die Sache geht, sondern um zu verdeutlichen, wir lehnen diese, ich verwende den Begriff, den die AfD verwendet, Altparteien ab und deshalb lehnen wir diese Zustimmung auch ab. Es gab Ausnahmen davon bei uns auch schon, aber die Regel ist das, was ich jetzt beschrieben habe.
Ein Beispiel, was immer wieder genannt wird, was ein Anliegen der AfD war, was sie, können Sie mich gleich in Grund und Boden rammen, aber das ist mein Eindruck von außen, dann übernommen haben, ist die berühmte Flaggenverordnung. Auch in Ihrem Kreistag wurde dann durchgesetzt, dass frei pointiert formuliert, möglichst viel Schwarz-Rot-Gold überall hingehängt wird, an die Kreisverwaltung, an die Schulen etc.
Nein. Ich ramme sie nirgendwo hin, aber ich muss sagen, nein. Ja, die AfD hat sozusagen zentral ausgegeben, aus Berlin oder aus den Landesverbänden. Ich höre das auch aus Sachsen zum Beispiel, dass die gleichlautende Anträge in den Kreistagen hatten, dass man versucht, also einen Beschluss zu fassen, überall soll die Deutschlandflagge gehisst werden. Alle anderen Fraktionen haben einen eigenen Antrag dagegen gestellt bei uns, der also sinngemäß lautet, dem Landrat wird überlassen zu flaggen, wenn dann die Europaflagge, die Deutschlandflagge, die Kreisflagge an den Kreisgebäuden und an den Schulen und diese Entscheidung, ob geflaggt wird oder nicht, die treffen wir zum Beispiel an den Schulen, nachdem wir darüber mit der gesamten Schulgemeinschaft diskutiert haben. Das heißt, wir bringen das in die Gesamtkonferenzen ein, wo die Eltern, die Schüler, die Lehrer sind. Und wir haben beschlossen, wir begleiten das, wenn es zur Beflaggung kommt, mit einem politischen Bildungsangebot über die Geschichte der Flagge, der Fahne. Unsere Volkshochschule hat ein ganzes Konzept erarbeitet, das wir den Schulen als Angebot damit vorlegen. Und dann entscheidet die Gesamtkonferenz ganz demokratisch unter Beteiligung von Eltern, Lehrern und Schülern und auch uns als Schulträger, ob das an der jeweiligen Schule stattfindet. Ich bin gespannt auf diese Diskussion. Ich möchte sie aber auch gerne führen. Und wir würden dann natürlich auch deutlich machen, was diese Farben bedeuten, wo sie herkommen und wie eng sie doch insbesondere mit der Demokratie der Weimarer Republik verbunden sind.
Da fällt mir Peter Tauber ein, der frühere Generalsekretär der CDU unter Angela Merkel, der ja auch als Pegida so stark wurde 2014, 2015, dafür plädiert hat, die Deutschlandfahne sozusagen nicht den Demokratiefeinden zu überlassen. Ich fand das damals eigentlich ziemlich gut, das war ein guter Gedanke. Ja. Wie ist denn das so im Alltag, wenn Sie durch Ihren Landkreis fahren? Gibt es da viele Fahnen oder gibt es auch mal Fahnen, wo Sie sagen, ich glaube, da muss ich mal bei der Polizei anrufen oder wie ist das?
Es gibt mehr Fahnen als vor 10 Jahren. Überwiegend Schwarz-Rot-Gold. Es gibt DDR-Fahnen, die gehisst werden. Weitergehende Fahnen sehe ich kaum und ganz selten. Ich habe in der Nachbarschaft jemanden, der kommt aus Österreich, der hat seine Landesfahne geflaggt. Das sei ihm auch unbenommen, weil er da sehr stolz drauf ist. Ich glaube schon, dass wir diese Farben nicht irgendeiner politischen Richtung überlassen sollten. Es gab in der Weimarer Republik, da wurde es gegründet, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Das war ein Zusammenschluss von Demokraten, Sozialdemokraten, Zentrum, Liberalen. Diese Organisation gibt es bis heute und die hat sich die Aufgabe gestellt, eben den Zusammenhang zwischen dieser Fahne und diesen Farben und ihren demokratischen Wurzeln und Grundlagen weiter zu vermitteln. Das finde ich eine ganz tolle Organisation. Und ich habe mir vorgenommen, da möchte ich auch eintreten. Da möchte ich dazugehören, um eben zu verdeutlichen, ich identifiziere mich genauso mit diesen Farben, aber aus Gründen.
Aber darf ich Sie noch mal was fragen? Sie sind ja Jahrgang 69, glaube ich, oder 68?
69, ja.
Ja, genau. Sie haben ja noch erlebt, wie in der DDR die schönsten Beflaggungen und ob der Hausbuchverwalter auch wirklich alle dazu gekriegt hat, ihre Fahnen rauszuhängen. Tickt da was, also klingt da was bei Ihnen an oder ist das für Sie einfach eine ganz, also ja, es ist für Sie was anderes, aber können Sie verstehen, wenn Leute sagen, ach nee, Leute, echt Beflaggung, nee, lieber nicht?
Na, hundertprozentig. Also ich komme aus einer Familie, die mit dem System in der DDR nicht in Einklang stand. Und wir haben also keine Fahne zu Hause gehabt. Und am 1. Mai wohnten wir in der Straße, in der der Umzug der Maikundgebung sich aufstellte. Und trotzdem hing da die Fahne nicht. Ja, da bekam man Besuch und auch einen kritischen Hinweis. Aber das konnte man durchhalten, ohne jedenfalls, ich rede jetzt von den 80er Jahren, ohne dass das gleich zu schwersten Repressalien führte. Und ja, ich habe ich erinnere mich daran und habe zum Beispiel auch das Problem, dass ich mir ungerne irgendeinen Anstecker ans Revier hefte, weil das in DDR-Zeiten ja auch ein bestimmtes Signal hatte. Das waren die Parteiabzeichen.
Der Bonbon.
Der Bonbon. Und deshalb stecke ich mir zum Beispiel auch nicht das Kreiswappen vom Burgenlandkreis an, obwohl ich natürlich meinen Landkreis über alles liebe und auch zu diesem Wappen stehe. Aber ich habe immer diese Assoziation, die ich damit verbinde.
Interessant. Sehen Sie? Das ist sowas, als dann 2015 kam, da habe ich auch darüber nachgedacht und so. Aber ich kann das bis heute nicht. Es geht mir nicht von der Hand. Ich kann es nicht.
Ich verstehe die Argumente, Flagge, aber ich nicht kann hissen. Es nicht.
Meinen ja, Sie? Genau, genau. Mhm. Ja, das geht einfach nicht.
Mhm. Okay.
Nehmen Sie denn den Wunsch wahr, dass die Menschen auf Sie zukommen und sagen, wir möchten mehr Schwarz-Rot-Gold-Flaggen?
Nein. Das sind individuelle Entscheidungen. Außer dieser Konstellation, von der wir gerade gesprochen haben, habe ich das nicht wahrgenommen. Mich würde das auch nicht stören. Und wir haben bei uns am Hauptgebäude des Landratsamtes mittlerweile auch die Europaflagge, die Deutschlandflagge, aber auch die Kreisflagge hängen. Und das Letztere ist mir ganz besonders wichtig, weil ich bin ein Kommunaler von immer gewesen und ich halte letztlich den Bestand der kommunalen Selbstverwaltung und die Funktionsfähigkeit für den Erhalt unserer Demokratie für mindestens genauso wichtig wie kluge Entscheidungen auf Bundesebene zu treffen. Vielleicht ist es sogar viel wichtiger und daran fehlt es im Moment etwas, diese Erkenntnis, dass wir Kommunen als gute Grundlage für ein demokratisches, rechtsstaatliches System dienen könnten, dass man das hochhält und entsprechend würdigt.
Zum Werbeblock für die Kommunen will ich gleich noch kommen.
Oh, schön.
Zum Schluss.
Das hoffe ich.
Aber weil Sie gerade sagen, eigentlich sagt Ihnen niemand, ich möchte mehr Schwarz-Rot-Gold geflaggt haben. Warum macht man dann solche Beschlüsse im Kreistag, dass an den Schulen das theoretisch aufgehängt werden kann? Weil man ist es der aktive Versuch, eben der AfD oder einer bestimmten politischen Richtung eine sehr plakative Forderung aus der Hand zu nehmen und sie für sich zu nutzen, für die demokratische Mitte?
Ich glaube schon. Also der Versuch zu verdeutlichen, dass genau diese Farben mit einer Demokratie, mit einem Rechtsstaat und dem ersten Versuch, das auf deutschem Boden in der Weimarer Republik zu errichten, verbunden sind. Das kann nicht falsch sein. Und deshalb finde ich diese Überlegung, die wir angestellt haben und das Thema jetzt in die Schulen zu bringen mit einem begleitenden Programm, das dann quasi damit verbunden wäre, durchaus für richtig.
Die CDU stellt ja jetzt wieder den Bundeskanzler seit Mai. Haben Sie den Eindruck, dass Sie in 4 Punkten sagen können, was seitdem anders ist, was nur durch die CDU so gekommen ist?
Wie kommen Sie jetzt gerade auf 4 Punkte?
Ich könnte auch 3 oder 7 sagen.
Okay, das macht es immer schwieriger, je mehr Punkte es werden.
Sagen wir 3. Also was ist jetzt so typisch durch die CDU anders geworden seit Mai?
Gut, das, was uns allen sofort ins Auge fiel, das war ja die Ankündigung, die vor der Wahl gemacht und dann von Dobrindt sehr schnell umgesetzt wurde, Grenzregime oder eine Grenzkontrolle zu verstärken, die ja schon in der Ampelregierung begonnen wurde, aber die anders aufgebaut und offensichtlich auch mit mehr Personal stattgefunden hat.
Von der wir auch alle wissen, dass es Show ist.
Und die Zahlen weiter nach unten gegangen sind. Welcher Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen besteht, das lasse ich jetzt mal offen. Aber wir nehmen natürlich als Kommunen sehr stark wahr, dass die Zahl derer, die jetzt als Asylbewerber zu uns gekommen sind, im Verhältnis zum letzten Jahr, insbesondere in den letzten 2 Quartalen, sich mehr als halbiert hat. Und das bringt uns für die anwesenden Menschen mit Migrationshintergrund eben die Möglichkeit, uns stärker um die zu kümmern und die Integrationsbemühungen und so weiter zu verstärken.
Also die CDU hat mit Punkt 1 das Gefühl gebracht, dass weniger Migranten zu uns gekommen sind.
Gut, Sie können jetzt auch nicht das Gegenteil beweisen, dass es gar keinen Zusammenhang zwischen Grenzkontrollen und zurückgehenden Zahlen gibt. Da gibt es sicherlich auch irgendetwas.
Aber uns fehlen noch Punkt 2 und 3.
Genau. Punkt 2, das ist natürlich nicht zu Ende gebracht. Das ist das Ministerium, das nicht nur für Digitales, sondern auch für, ich kenne jetzt nicht mehr den genauen Begriff, aber für die Staatsorganisation verantwortlich ist und der zuständige Minister dazu. Das macht uns schon Hoffnung, dass die Strukturen in diesem föderalen Staat, den wir ja als Kommunen nicht in Frage stellen, wir wollen Bund, Länder und Kommunen erhalten, aber dass wir Strukturen zusammenfassen, manches auch vereinheitlichen, was vielleicht im Bundesstaat und auch in der Vielzahl der Kommunen etwas untergegangen ist. Ich will mal ein Beispiel nennen. Warum soll jeder Landkreis, jede kreisfreie Stadt ein eigenes Computerprogramm im Bereich der Rettungsleitstellen verwenden, um dann hinterher nicht ausreichend Daten austauschen zu können, wenn der Krankenwagen eben in den Nachbarlandkreis fährt, weil zum Beispiel dort das Universitätsklinikum ist und der Patient dahin gebracht werden kann. Da waren lange Kreisgrenzen die Hürden. Jetzt im Moment sind es Landesgrenzen noch, die Hürden sind. Und da ist eine Vereinheitlichung im Digitalen notwendig. Und das kann mit einer solchen Neustruktur auf Bundesebene durchaus erreicht werden.
Heißt übersetzt, bei Punkt 2 mit der CDU kommen wir zumindest schon mal im 21. Jahrhundert an.
Mit dieser Regierung, das ist ja nun nicht nur...
Punkt 3.
Jetzt wird es schon etwas schwieriger,
okay,
glaube ich.
Ja. Dann, worauf ich eigentlich hin will, ist, ich möchte zu Ulrich Siegmund kommen, dem Spitzenkandidaten der AfD, lässt sich selbst schon als künftigen Ministerpräsidenten feiern. Ich habe es gesagt, 40% in den Umfragen. Und vor über 2 Jahren sagte Ulrich Siegmund schon hier bei uns im Wahlkreis Ost das Folgende.
Bei der CDU ist es nämlich so, wenn es an die Mandate geht und wenn es darum geht, Einfluss zu verlieren, dann sind sie ja offenbar bereit, alle anderen politischen Positionen mitzuspielen. Hoffentlich auch irgendwann unsere. Und das hat man ja ganz klar gesehen in der letzten Legislatur. Die CDU hat ja mit den Grünen koaliert. Der angebliche Feind früher politisch, so muss man es ja ganz klar sagen. Das zeigt ja, dass die CDU in dem Fall absolut beliebig ist.
AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hier bei uns im Mai 2023. Kann man nochmal nachhören, wie alle unsere Folgen in der ARD-Audiothek. Herr Ulrich, wie verhindert man diesen Eindruck, den Herr Siegmund so ein bisschen anspricht und der auch immer wieder kommt? Ich wähle die CDU und bekomme dann gefühlt eine in Anführungszeichen linke Politik, weil sie eben für eine Mehrheit sowieso mit SPD und Grünen und oder der Linkspartei in Sachsen ist es ja gleich CDU, SPD, Grüne und Linke für eine Mehrheit im Haushalt zusammenarbeiten müssen, um noch Mehrheiten zusammenzubekommen. Also ich fasse nochmal zusammen, ich wähle Mitte rechts, kriege aber links.
ich wähle eine Partei, die für sich alleine nicht die absolute Mehrheit erreicht, weil wir ein System der Verhältniswahl haben, das dazu führt, dass es in der Geschichte, der bundesdeutschen Geschichte, ich glaube, ein einziges Mal gelungen ist, dass in dem Fall die CDU, CSU die absolute Mehrheit erlangt hat. Und ansonsten gibt es hier Koalitionsregierungen und die Parteien müssen auf der Grundlage des Wählerergebnisses Koalitionsregierungen bilden und das ist mit Kompromissen verbunden. Und ich persönlich finde, dass Kompromisse eine hervorragende Grundlage für langfristiges Agieren von Verwaltung und Politik sein können, weil sie eben es schaffen, breitere Mehrheiten hinter einem Thema zu versammeln und damit das Thema länger durchzutragen. Das praktizieren wir im Kommunalen ständig und ununterbrochen. Und wir sind damit gut gefahren, nicht bei nach jeder Wahl mit einer geänderten Mehrheit sozusagen fast alles wieder in Frage zu stellen. Das in diesem Spektrum dann eben andere Parteien auch zum Zuge kommen wie die Grünen, finde ich nicht schlimm. Und ich würde auch die Grünen nicht als den, wie haben Sie es genannt, den politischen Gegner der CDU bezeichnen. Es ist eine Partei im demokratischen Spektrum, mit der man mehr oder weniger gerne zusammenarbeitet, die aber wichtige Themen wie zum Beispiel Klimaschutz und Ähnliches abdeckt.
Aber Sie kennen doch auch aus Ihrer Partei, ich weiß nicht, könnte Ihnen jetzt keine drei Namen aus dem Burgenlandkreis nennen, ich könnte da viele Namen aus Sachsen nennen. Leute, die sagen, pass mal auf, mit den Kollegen von der AfD kommen wir in Migrationsfragen viel mehr zusammen, kommen wir bei innenpolitischen Fragen viel mehr zusammen. Also wir können unser eigenes Programm viel stärker durchsetzen, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, mit den Grünen überhaupt nicht.
Ja, das ist ja dieses Dilemma, was Sie immer wieder beschreiben. Das hängt ja damit zusammen, dass wenn man die Grundfrage für die politische Zusammenarbeit nicht gemeinsam beantworten kann, die eben lautet, steht ihr zu allen Säulen unseres Grundgesetzes? Dann können eben auch im weiteren Verlauf nicht einfach beliebig bei einer Sachfrage aus meiner Sicht die Mehrheiten zusammengewürfelt werden, wie es einem denn gefällt. Und da halte ich es für wichtig, dass die Parteien, die die Grundfrage unserer Demokratie auf der Grundlage des Grundgesetzes gemeinsam klar zusammen bejahen, dann zusammenarbeiten und die, die eine völlig andere Ordnung wollen, ich sage nochmal, unser Auftrag kann nur der ganz große Systemwechsel sein, nicht, weil die im Verdacht stehen, in diesem Zusammenwirken bei der konkreten Sachfrage nur einen Schritt gehen zu wollen, um eben die Systemfrage am Ende anders zu beantworten. Und deshalb geht es nicht.
Danke dafür. Man kann ja nicken nicht hören, aber ich nicke und nicke und nicke hier. Genau, sehe ich genauso.
Aber wie schwierig ist das? Sie haben jetzt viele Nebensätze auch gebraucht,
um das zu sagen. Das tut mir leid, das ist im Radio nicht so gut. Ja.
Nee, ich meine einfach, ich nehme jetzt mal die Gemeinde, in der Sie Bürgermeister waren, die oder Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzende, das heißt ja immer in jedem Bundesland anders, an der Finne. Da hat die AfD bei der Bundestagswahl 45% bekommen.
Ja.
Wie schwierig ist es da, genau das zu kommunizieren, was Sie gerade gesagt haben? Also da wählen 45% genau diese Partei, die ja, und der eben von mir schon mal zitierte Professor Tarek Abouchadi hat die ganzen Umfragen ausgewertet. Da sagt, die Leute wissen, was sie da tun inzwischen. Sie nehmen in Kauf, dass sie Leute wählen, die diesen Staat nicht so wollen, die, um ihre Kreistagskollegin da zu nennen, den großen Systemwechsel wollen. Das nehmen sie billigend inzwischen in Kauf. Wie können Sie denen oder wie treten Sie denen gegenüber? Genauso, wie Sie es jetzt gemacht haben und gesagt haben, Leute, überlegt euch, was ihr da macht.
Deshalb bleibt es ja ein Dilemma. Man kann auf der einen Seite diesen Schritt gemeinsame Entscheidungen zu treffen, aus meiner Sicht aus den genannten Gründen nicht tun. Und gleichzeitig kann das dazu führen, dass der Wähler das zum Anlass nimmt, diejenigen, die es eben dann nicht tun, dann dafür abzustrafen. Aus solchen Gründen sind ganze Parteien in Europa verschwunden. Wenn Sie sich in Frankreich zum Beispiel die UDF, das war sozusagen die Schwesterpartei der Union, nehmen, die gibt es nicht mehr im politischen Spektrum. Das kann natürlich alles passieren. Ich wünsche mir das nicht. Aber das kann nicht bedeuten, dass wir deshalb die Grundsätze des Zusammenlebens aufgeben, nur um einfach an der Macht mit einer Partei zu bleiben, die in wesentlichen Punkten falsch liegt aus meiner Sicht.
Sie sind ja auch persönlich angegangen worden mit der Haltung, die Sie haben. Die AfD hat schon mal gedroht, bei Ihnen zu Hause vorbeizumarschieren mit einem Demonstrationszug. Ich erwähne das alles nur, ich will da jetzt nicht nochmal in die Tiefe gehen, weil ich will auf was anderes hinaus. Ich habe jetzt mehrfach die 40%, die in den Umfragen für die AfD da sind, genannt. Jetzt können wir alle darüber streiten, wie wahrscheinlich das ist, dass eine absolute Mehrheit der Mandate für die AfD zusammenkommt oder nicht. Aber wenn wir uns nur einmal gedanklich in genau diese Ebene bewegen, nach dem 6. September ist es, gibt es eine absolute Mandatsmehrheit der AfD im Landtag von Magdeburg. Es gibt einen Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund, es gibt ein Kabinett. Wir wissen nicht, wer dann am Ende da drin sitzt und wo die Leute herkommen. Was heißt, hieße das für Sie als Landrat eines Kreises? Sie setzen ja Landespolitik auch um. Ich kann Sie jetzt nicht fragen, wie viel Sand können Sie ins Getriebe streuen, aber wie sehr würde sie das zerreißen in ihrer Arbeit? Oder kann man dann einfach sagen, naja gut, jetzt haben wir halt die Wahl verloren, jetzt sind es die Falschen, das sind halt eben die, die den großen Systemwechsel wollen, aber machen wir halt weiter nach Schema F.
Gut, wir leben dann nach wie vor in einem demokratischen Rechtsstaat, in dem es Gerichte gibt und ich setze darauf, dass dieses System der Gewaltenteilung auch danach funktionieren würde. Das heißt, wenn Entscheidungen getroffen würden von einer Landesregierung, die außerhalb dessen sind, was ich beschrieben habe, die sich außerhalb der Landesverfassung stellt, außerhalb unseres Grundgesetzes stellt, mit Entscheidungen, die wir dann zum Beispiel als Landräte vollziehen sollen, dann würden das Gerichte entsprechend überprüfen. Und solange wir jetzt noch nicht in einer Situation sind, wo auch Gerichte manipuliert sind und diese Entscheidungen dann eben nicht mehr aufheben, solange vertraue ich darauf, dass es einen Rechtsstaat gibt, der im Ergebnis dieser Überlegung unserer Verfassungsväter 1948-49 als ganz wichtig angesehen wurde, denn die Unabhängigkeit der Gerichte, die gab es nicht. Die gab es in der NS-Zeit nicht, in anderer Form nicht in der DDR. Ich will das nicht gleichsetzen, aber das ist ein ganz wichtiges Instrument. Und wenn alles schief ginge, dann haben eben unsere Verfassungsväter für diesen Fall eben auch noch Regeln im Grundgesetz, den sogenannten Bundeszwang vorgesehen. Das kann man sich nicht wünschen und das wird hoffentlich nie passieren. Aber auch da gäbe es Regeln, dieses Bundesland zur Raison zu bringen. Das wäre dann dringend notwendig.
Wir würden dann hier nicht mehr stehen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einen Grundfunk verändert werden soll, so hat es die AfD gesagt. Der Ulrich Siegmund hat schon angekündigt, das wird eine seiner ersten drei Handlungen sein, sofort den Staatsvertrag des MDR zu kündigen. Hat man aus Ihrer Sicht, auf Bundesebene hat man das ja vor der letzten Bundestagswahl noch gemacht, hat man auf Landesebene alles Nötige getan, um auch die Landesverfassung sturmfest zu machen für so einen Fall?
Das ist eine Frage, die müsste man den Landespolitikern stellen. Da bin ich ein bisschen zu weit weg als Landrat. Noch ist ja die Wahlperiode nicht abgeschlossen. Natürlich hielt ich es für klug, dass man nochmal schaut, wie die Lage beim Landesverfassungsgericht ist und ob da noch entsprechende Sicherungen einzubauen sind, die dazu führen, dass man das nicht einfach so beiseite wischen kann. Das würde ich auf jeden Fall der Landespolitik raten. Vieles ist ja bei dem, was wir tun, der Vollzug von Bundesrecht. Also da gibt es in der Landespolitik und im Landtag dann gar nicht so viel zu entscheiden. Ich nehme mal die Bildungspolitik aus, weil die so ein Kernbereich der Länderhoheit ist. Aber das meiste von dem ist Vollzug vom Bundesrecht. Und man kann jetzt nicht von vornherein ein bestimmtes Sozialrecht oder Ähnliches in Sachsen-Anhalt einfach außer Kraft setzen. Das wäre dann der Fall für den Bundeszwang.
Anja, wie groß ist die Sorge, dass das hier in Sachsen-Anhalt schiefgehen könnte im nächsten Jahr auf Bundesebene?
Naja, also sie ist auf Bundesebene groß, das kann man schon sagen. Es ist, ich finde, wir spüren das jetzt auch in diesem Podcast, in diesem Gespräch gerade, man sollte es auch nicht so herbeireden, ne? Sozusagen so, das wird sowieso passieren, so, das wird halt versucht zu vermeiden, aber ja, die Sorge ist groß und berechtigt, ja, das ja, wenn sie nicht mal dann richtigen Koalitionspartner brauchen würden, dann würde in Sachsen-Anhalt oder auch in Mecklenburg-Vorpommern würden Fälle eintreten, die es bis jetzt nicht gegeben hat in der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Ja, genau. Das kann alles passieren. Das war ja jetzt die Ausgangsthese, dass es passiert sei. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube nicht, dass dies gelingt und dass dies passiert, dass eine absolute Mehrheit dadurch entsteht. Mhm. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es ja viele Möglichkeiten, das Land auf einem vernünftigen Kurs zu halten.
Wir haben vor ein paar Wochen genau darüber gesprochen, nachdem die letzte Infratest-DiMAP-Umfrage dazu rausgekommen ist, weil ein Szenario könnte ja sein, die AfD wird so stark, dass nur noch geht, quasi alle gegen die AfD, CDU, SPD, BSW, Linkspartei. Anja, da schlagen im Adenauerhaus kriegen die Schnappatmung bei so einem Gedanken, oder?
Ja, natürlich. Ja, ja. Deshalb sage ich ja, es wird, also so viel ich weiß, machen sich da die klugen Köpfe Gedanken. Du kannst dich nicht mehr als gedanklich vorbereiten. Anders geht es nicht. Du musst halt als Bundespartei in die Landesverbände reinwirken. Das, glaube ich, erfolgt auch. Aber du kannst ja nicht aus Berlin heraus den Leuten sagen, was sie dann da zu wählen haben am Tag der Landtagswahl. Das, Gott sei Dank ist das nicht so, ja. Und aber ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, was jetzt auch was Herr Ulrich jetzt gerade gesagt hat, das ist auch ein guter Angang erstmal dafür. Dass man sagt, na, also Moment mal, also so ist es nicht und die Leute sind auch nicht doof und so, ja. Wir haben es irgendwie bei vielen Kommunalwahlen gerade erlebt, dass die AfD eben am Ende doch nicht gewählt wird, wenn es um die konkreten Schicksale, also die Lebenswelt der Wählerinnen und Wähler geht, da macht die AfD bis jetzt keinen Stich. Und ich glaube, dass viele Leute nicht ganz so unzufrieden sind, wie sie jeden Tag irgendwie in der Bahn vor sich hin tettern. Also viele, das ist ja oft der Effekt, du sprichst mit Leuten und sie sagen, also mir geht's gut, ja, aber, ne? Und da sollte die Union, also die CDU in Sachsen-Anhalt, die Leute am besten auch ein bisschen mehr abholen, ja. Also, dass sie selbstbewusster sind und sich nicht so im Fegefeuer der parteilichen Unruhe empfinden. Die Lösungsansätze der AfD sind ja denkbar simpel, ja. Und das, glaube ich, die Leute sind klüger als das. Also ich hoffe es immer noch.
Ich denke, die Parteien des demokratischen Spektrums, die wären klug beraten, jetzt mal tatsächlich sich vor Ort stark zu zeigen, auf die Wähler zuzugehen, diesen Auseinandersetzungen nicht auszuweichen. Ich als Landrat, ich mache jetzt keinen Parteienwahlkampf, ich mache gar keinen Wahlkampf, aber ich mache zum Beispiel regelmäßig Einwohnerversammlungen im ganzen Kreisgebiet. Und ich stelle da bei dem Thema Migration schon eine gewisse Veränderung, die mich hoffnungsvoll stimmt, wahr, was die Akzeptanz von Bemühungen, das Thema in den Griff zu bekommen, ist. Ich spreche dort in jeder Einwohnerversammlung darüber, wie wir das Thema im Landkreis angehen. Ich kann jetzt nicht die Bundes- und die europäische Politik verändern, aber wie wir es im Landkreis angehen, was wir im Bereich von Integration, Arbeit, Arbeitsgelegenheiten, Arbeitserlaubnisse, Arbeitsaufnahme tun, welche Erfolge oder auch Misserfolge wir damit haben, wie viele Ausländer bei uns leben, wie viele sozialversicherungspflichtig arbeiten, wie viele sich strafbar gemacht haben, wie viele wir rückführen, abschieben oder freiwillig. Und wenn ich dort nicht nur das Gefühl, sondern unsere Bemühungen vermittle, wir tun alles auf der einen Seite, Humanität zu zeigen und den Menschen sozusagen in einen Weg zu zeigen, wie sie eigenverantwortlich leben können, denen, die das aber nicht wollen oder können, auch daran alles zu setzen, dass wir sie dann zurückführen, dann trifft das auf große Zustimmung und manchmal sogar auf Applaus. Und dieses Gefühl, da tut sich was in der Wahrnehmung, könnte auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Wahlen 2026 dann einen doch anderen Ausgang nehmen, als Sie jetzt hier vermuten.
Vor ein paar Wochen stand an Ihrer Stelle Burkhard Jung, der Präsident des Deutschen Städtetages, Oberbürgermeister von Leipzig. Der sagte, wir müssen dringend zusehen, dass wir die Finanzen umverteilen. Wir sind als Kommunen, als Städte fast nicht mehr handlungsfähig. Wir hatten vor ein paar Tagen bei MDR aktuell im Fernsehen ein Beispiel aus Halle, wo ungefähr mehr als die Hälfte des städtischen Haushaltes bereits für Sozialausgaben gebunden ist. Die Stadt fast nicht mehr handlungsfähig ist, weil sie nur noch ihre Pflichtaufgaben erfüllen muss, aber Geld dann für das Schwimmbad, für die Stadtbücherei, für die freiwilligen Aufgaben fast nicht mehr da ist und man den Leuten das eigentlich gar nicht mehr erklären kann, warum das alles zugemacht werden muss. Ist das was mit Ihrem anderen Hut, den Sie aufhaben, Präsident des Landkreistages, ist das was, wo Sie sagen, da hat der Junge ganz recht, wir müssen dringend beispielsweise an der Umsatzsteuerschraube drehen, dass mehr Geld in die Kommunen fließt, weil wir sonst wirklich ein Problem bekommen, weil die Leute das Gefühl haben, dieser Staat ist nicht mehr handlungsfähig vor ihrer Haustür?
Ja, wenn diese unterste Ebene, die Leute sehr eindrücklich wahrnehmen in ihrer Funktionsfähigkeit oder Nicht-Funktionsfähigkeit, wenn die funktioniert, dann entsteht ein völlig anderer Eindruck vom Staat. Ich will mal Ihnen ein Beispiel nennen. Wenn Sie zum Einwohnermeldeamt gehen oder zur Kfz-Zulassungsstelle und Sie müssen sich dort in eine ewige Schlange stellen, kommen vielleicht am selben Tag nicht dran oder in der Mittagspause werden Sie wieder rausgeschickt, weil die jetzt Mittagspause machen und in der Zwischenzeit werden die Türen zugeschlossen. Da kriegen Sie so einen Hals und haben, das ist der Eindruck des Gesamtstaates, den Sie wahrnehmen. Der gesamte Staat funktioniert nicht. Und warum funktioniert er nicht? Weil eben in dem Gesamtgefüge der Aufgabenwahrnehmung wir Kommunen so stark finanziell und auch personell von der Sozialverwaltung belastet sind, dass für viele andere Bereiche, ich habe jetzt einen genannt, Sie haben vorhin die freiwilligen Bereiche alle genannt, dass da nichts mehr übrig bleibt, um das wahrzunehmen. Ich kann also nicht einfach 3 Mitarbeiter aus der Wohngeldstelle in die Kfz-Zulassung schicken, damit dann der Laden dort läuft, weil in der Wohngeldstelle oder nehmen Sie Hilfe zur Pflege, bei der Vielzahl der alten Leute, die jetzt plötzlich bei den hohen Preisen in den Heimen auch noch Anträge im Sozialamt stellen, die Wartezeiten auch schon endlos sind. Und diese Situation kann nur aufgelöst werden, indem wir entweder deutlich mehr Geld bekommen. Das ist diese Forderung 3% mehr Umsatzsteueranteile für die Gemeinden. Davon hätten wir Landkreise mittelbar dann auch Vorteile. Und oder die Aufgaben müssen reduziert werden. Die Bürokratie muss abgebaut werden. Es müssen Ebenen wegfallen, um Personal umsteuern zu können, damit das, was die Menschen wahrnehmen, auch funktioniert. Und das halte ich für extrem wichtig. Und ich finde das sehr, sehr schade, dass die kommunalen Spitzenverbände oder dass wir Gemeinden und Landkreise da zu wenig Gehör in Berlin finden. Ja, jeder Brief, den wir schreiben, der wird irgendwie freundlich beantwortet. Aber die Erkenntnis, dass man daraus möglichst schnell Veränderungen herbeiführen kann, die ist eben noch nicht groß genug.
Götz Ulrich, CDU, Landrat des Burgenlandkreises, Präsident des Landkreistages in Sachsen-Anhalt. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus, unseren Podcast Wahlkreis Ost, unter anderem in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr eure Podcasts runterladet. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Ihr macht euch Sorgen über den Rechtsruck in Deutschland möglicherweise, dann ist der neue Story-Podcast Hateland Deep State vielleicht was für euch. Da findet ihr ab jetzt Geschichten zum rechten Rand in Deutschland, aufwendig recherchiert und produziert. In der ersten Staffel taucht Investigativjournalist Martin Kaul ein in die Welt der Reichsbürger rund um die Gruppe Reuß. Er beschäftigt sich dabei vor allem mit einem Mann, mit Rüdiger von Pescatore. Der war früher Elitesoldat, steht heute vor Gericht als Terrorverdächtiger, denn er soll versucht haben, die Bundesregierung zu stürzen, mit Waffen, mit eigenem Militär. Er selbst schweigt dazu. Martin und sein Team haben 2 Jahre recherchiert, tiefe Einblicke in Pescatores Leben bekommen. Sie haben sich durch geheime Chats gewühlt, sind bis nach Brasilien gereist, immer mit der Frage, ist dieser Reichsbürger wirklich ein Terrorist oder überzieht der Staat hier komplett? Hateland, Deep State, jetzt in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.